Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag 16 Uhr, wieder einmal bis 17 Uhr. Ein spannendes Thema, ein spannender Gast. Ich habe ja gesagt, auch schon ein bekannter Gast, aber da kommen wir gleich drauf. Mein Name ist Michael Trost. Wenn ich sage bekannter Gast, dann geht es hier um das Thema Europa. Und beim Thema Europa hatten wir schon öfter mal einen Gast von Europe Direct, die Leiterin des Europe Direct Zentrums hier in Ulm. Und das ist die Katharina Lauhöfer. Und so ist sie dann heute Nachmittag wieder bei mir im Studio. Kathi, ganz herzlich willkommen.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist und bringst immer schöne, spannende Themen mit rund um Europa in allermeisten, eigentlich immer in allen Fällen, weil du das Thema Europa hier eben für die Stadt Ulm auch, belebst und immer dazu auch Veranstaltungen und immer irgendwo etwas, was gerade im Rollen ist in Europa, mitbringst. Und so ist es denn auch heute. Es geht um die Europawahl, die ja stattfindet im Juni, am 9. Juni. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was bedeutet das? Was vor allem sind Veranstaltungen, die im Vorfeld der Europawahlen hier in Ulm und um Ulm herum stattfinden? Damit meine ich unter anderem aber auch Neu-Ulm. Darauf wollen wir gleich kommen. Aber erstmal, Kathi, du weißt schon, was jetzt kommt. Vorstellrunde.
Genau, ich weiß, was kommt. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Katharina Lauhöfer, gerne auch Kathi. Wie Michael schon gesagt hat, ich leite im Donaubüro in Neu-Ulm das Europe Direct Zentrum. Das Europe Direct Zentrum ist im Prinzip ganz kurz gesagt unsere Anlaufstelle zu EU-Themen hier für Ulm, Neu-Ulm und auch für die Region. Wenn man also Fragen hat rund um europäische Themen, wenn man sich in irgendeiner Form beraten lassen möchte, dann sind wir die richtige Anlaufstelle. Und wir sind eben auch dazu da, um das Thema Europa hier in die Region zu tragen. Sprich, es gibt allerhand Veranstaltungen, Aktionen, ganz viel Programm rund um das Thema Europa, mit dem wir hier in Ulm und Neu-Ulm unterwegs sind. Mhm. Genau.
Vielleicht noch so anfangs die Frage, wie lange machst du den Job schon und seit wann gibt's Europe Direct Zentrum, das Zentrum in Ulm?
Ich fange mit der letzten Frage an. Das Europe Direct in Ulm gibt es tatsächlich unterdessen schon seit 2009. Das war ursprünglich direkt bei der Stadt Ulm angesiedelt, ist aber jetzt seit 2022 Teil des Donaubüros Ulm-Neu-Ulm und wird damit auch von beiden Städten, also von Ulm und Neu-Ulm, getragen. Ich selbst mache den Job jetzt auch schon relativ lang. 2015 war mein Start hier in Ulm mit dem Europe Direct und seitdem bin ich dem Thema treu geblieben.
Mhm. Das heißt, du hast auch schon das ein oder andere europäische Event, unter anderem auch die letzten Wahlen, mit einem ähnlichen Programm dann wahrscheinlich begleitet und was das angeht, dann schon eine ganze Menge auch schon auf die Beine gestellt.
Genau, man müsste eigentlich mal addieren, was über die Jahre an Veranstaltungen zusammengekommen ist, aber sicherlich einiges. Und tatsächlich war ich bei der letzten Europawahl 2019 eben auch schon mit an Bord und kenne das Thema noch von 2019, genau. Mhm.
Europe Direct, für alle, die also noch nicht so genau Bescheid wissen, also hängt jetzt räumlich, organisatorisch am Donaubüro, aber von der Stelle her, du plus wie viele Menschen arbeiten bei Europe Direct Zentrum, wie viele seid ihr, wie ist das organisiert? Wie ist das?
Also für das Europe Direct zuständig bin tatsächlich eigentlich nur ich, unterstützt von Praktikanten, Bundesfreiwilligen und natürlich auch punktuell unterstützt von den anderen Teammitgliedern aus dem Donaubüro. Je nach Veranstaltung wird man also noch mehr aus unserem Team antreffen.
Mhm. Gibt's Europe Direct Zentrum, vermute ich mal. Ja, ich weiß es ja eigentlich auch in anderen Städten in Deutschland wahrscheinlich. Hm?
Genau, das habe ich noch nicht verraten. Die gibt's tatsächlich auch in anderen Städten in Deutschland und man muss dazu sagen, auch in allen 27 Mitgliedstaaten. Europe Direct ist ein Netzwerk, das von der Europäischen Kommission betrieben wird und das eben in allen Mitgliedstaaten, um vor Ort eine Anlaufstelle zum Thema Europa zu haben. Wir sind derzeit EU-weit in den 27 Mitgliedstaaten bei 435 Europe Direct Zentren. 50 davon haben wir hier bei uns in Deutschland und eins davon eben hier bei uns in Ulm und Neu-Ulm.
Hast du dann mit all diesen vielen Europe Direct Zentren dann auch Kontakt? Also ist das auch so ein gewisser loser Verbund, mit dem man sich austauscht, vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen, auch wie jetzt gerade zur Europawahl dann organisiert, auf die Beine stellt, gemeinsame Ressourcen tauscht? Also wie eng oder wie weitläufig seid ihr miteinander verbunden?
Ja, also es ist ganz bewusst ein Netzwerk, in dem man auch recht eng zusammenarbeitet, mit manchen natürlich enger als mit anderen. Für uns hier in Ulm und Neu-Ulm sind die Kollegen in Ulm und Bayern die engsten Kooperationspartner. Da gibt's immer wieder gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen. Genauso guckt man aber natürlich auch über Baden-Württemberg und Bayern hinaus. Wir haben Kooperationen und enge Kontakte zu den anderen Europe Directs in Deutschland und wir haben auch einige Partner in anderen EU-Ländern, dann andere Europe Directs, mit denen wir da seit einigen Jahren auch zusammenarbeiten. In Österreich ist das zum Beispiel, um jetzt einen Fall zu nennen, das Europe Direct in Vorarlberg, mit dem wir seit vielen Jahren ein jährliches Schüleraustauschprojekt haben, wo Schülerinnen aus Ulm und oder Neu-Ulm und aus Vorarlberg zusammenkommen.
Oh ja, das heißt, das ist schon ganz gut organisiert. Und wenn du sagst, es kommt von letztendlich Europa, dann ist, was das angeht, einfach der Drive dann schon eben über genau Europa dann gemeinsam verteilt. Und das ist also dann schon ein bisschen was größer organisiert. Das ist es nicht bloß so eine kleine Stelle, die halt irgendwo mal irgendwer geschaffen hat. Nein, es ist schon eine größere Kategorie, kann man sagen.
Ganz genau so ist es und wir kommen als Europe Direct auch regelmäßig zusammen, um eben guten Kontakt zueinander zu haben, um auch Kooperationen aufzubauen. Jährlich sieht man sich auf Deutschland-Ebene mit allen Europe Directs und in der Regel auch bei einem großen EU-weiten Treffen, wo dann wirklich alle 435 Zentren aus der ganzen EU zusammenkommen.
Heißt das, Kathi, du darfst auch mal reisen?
Das ist mein Glück, dass ich das ab und zu auch mal darf. Letztes Jahr war zum Beispiel eigentlich ein sehr schönes Ziel, wie ich finde. Da hat das große EU-weite Treffen in Budapest stattgefunden, sodass man dann zum Beispiel auch mal die Gelegenheit hatte, nach Budapest zu reisen für diesen Anlass.
Mhm. Weil letztendlich, wenn man über Europa spricht, würde man ja meinen, sollte man auch von Europa selber was sehen dürfen, damit man auch eben es bewerben kann und auch die Vorzüge zum Beispiel der Reisefreiheit genießen, um nachher wiederum die Vorteile preisen zu können. Also von daher auch ein bisschen einfach Bescheid wissen. Also ja, darf man und du hast an der Stelle auch dann ganz viel Kontakt und kriegst auch eben, nehme ich an jetzt so, für die Wahlen dann eben auch Unterlagen, Flyers und ihr könnt dann daraus dann auch schöpfen.
Genau so ist es. Das ist eben der Vorteil, wenn man ein Europe Direct Zentrum hat, wie die Städte Ulm und Neu-Ulm. Man hat eben einen privilegierten Zugang, um es mal so zu sagen, zu den EU-Institutionen, sowohl zum Europäischen Parlament als auch zur Europäischen Kommission. Und hat da natürlich dann auch Zugriff auf verschiedenstes Infomaterial, auf Werbemittel und alles, was da aktuell so zur Verfügung steht.
Mhm. Die größten wahrscheinlich Veranstaltungen, nein, wie soll ich sagen, das Größte, was in Europa stattfinden kann, werden vermutlich eben Europawahlen sein. Also das Highlight, sagen wir so, was im Kalender alle 5 Jahre drin ist, also ist schon wahrscheinlich das, was mit den meisten Aufwand, den meisten Zeitaufwand für dich, mit den meisten Veranstaltungen wahrscheinlich dann irgendwo zu tun hat, oder?
Ja, ganz genau. Das ist eigentlich wirklich, wenn man diesen 5-Jahres-Zeitraum zwischen den Wahlen betrachtet, der Höhepunkt, was den Arbeitsaufwand und die Veranstaltungen angeht. Wir allein sind jetzt vom Europe Direct bei über 20 Veranstaltungen und Aktionen rund um die Europawahl bis zum 9. Juni.
Mhm. Das heißt, für dich ist gerade eine sehr arbeitsintensive Phase.
Das kann man so sagen, ja.
Bis zu den Wahlen, danach darfst du dann wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, ruhiger angelassen und im...
Jein, und da kommt bei uns natürlich die Besonderheit dazu, dass das Europe Direct im Donaubüro Ulm-Neu-Ulm angesiedelt ist und 2024 ist auch ein Donaufest. Das Donaufest steht ja dann auch gleich im Juli an, vom 5. bis zum 14. so rum. Und daher geht es dann natürlich bei uns im Haus eigentlich gleich weiter mit dem nächsten großen Thema, was uns beschäftigen wird, dem Donaufest.
Mhm. Auch das ist ja wiederum ein großes Come-Together, das heißt, das Jahr 2024 ist für dich und für Europa hier aus Ulmer Sicht jetzt mal gesehen ein intensives, ein großes
Ja. Genau, mit viel Programm rund ums Thema Europa, ob jetzt im Kontext Europawahl oder dann beim internationalen Donaufest, das ja auch ganz im Zeichen Europas steht. Mhm.
Bevor wir auf Europawahlen und Europa kommen, Kathi, die allenjenigen, die uns zuhören und vielleicht nebenbei noch ein bisschen ins Web schauen wollen, es gibt ja auch von euch im Internet entsprechenden Webauftritt auf Social Media. Das sollte man, könnte man vielleicht vorher schon mal sagen, dann können diejenigen, die ein bisschen mit surfen wollen, einfach schon mal ein bisschen mitgucken. Sagt doch vielleicht mal ganz kurz, um euch on air sind wir auch online, wollte ich sagen, finden kann.
Ja, klar, gerne. Also wer ein bisschen mehr zu uns wissen möchte, zu dem, was aktuell bei uns los ist, kann gerne mal auf die Webseite schauen. Das ist www.donaubüro.de. Und wie Michael schon gesagt hat, ihr findet uns auch auf Social Media, da unter Europe Direct Ulm und Donaubüro. Beide sind auf Instagram und Facebook vertreten.
Ja, sehr schön. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen, glaube ich, das einsortiert, worum es geht und wer an der Stelle was tut. Und genau darum soll es heute gehen, Veranstaltungen und Verschiedenes mehr. Aber bevor wir auf die Veranstaltung kommen, sollte man doch nochmal ganz grundsätzlich sagen, Europawahl, 9.6., ja. Und Kathi, wie viele Europawahlen sind das? Ich glaube, 1979 wurde das erste Mal gewählt zum Europäischen Parlament.
Genau, das ist ganz richtig, Michael. 1979 fanden die ersten freien und direkten Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Vorher gab es das Parlament zwar auch schon, da wurde es aber eben noch nicht direkt von uns Bürgerinnen und Bürgern gewählt, sondern da waren Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten ins Europäische Parlament abgeordnet und waren dann quasi zugleich nationale und europäische Abgeordnete. Also ganz andere Zeiten und seit 1979 haben wir die Europawahl so, wie wir sie jetzt heute auch kennen.
Das Zentrum, das Herz Europas ist eigentlich Brüssel, ne? Das heißt, Europäisches Parlament und alle Institutionen, die Europa letztendlich ausmachen, sind alle dort angesiedelt, glaube ich, oder?
Genau, Brüssel ist so ein bisschen die inoffizielle EU-Hauptstadt. Gerade wenn wir aber über das Europäische Parlament reden, darf man natürlich auch nie Straßburg vergessen. Wir haben eben beim Europäischen Parlament zwei Sitze. In Straßburg findet die Mehrzahl der Plenartagungen statt, also die Tagungen oder Anlässe, wo wirklich alle 705 Europaabgeordnete zusammenkommen. Aber auch Brüssel ist eben ein ganz, ganz wichtiger Sitz für das Europäische Parlament und da eigentlich auch alle anderen Institutionen angesiedelt. Von der Europäischen Kommission bis zum Rat der Europäischen Union.
Also dort letztendlich sind, du hast gesagt, 715 Abgeordnete sind es, die gewählt sind. 715 ist ja ein bisschen größer als der Deutsche Bundestag, und das heißt, der hat momentan mit Überhangmandaten, glaube ich, auch so ein Dreh rum. Also es ist ein vergleichbar großes, bedeutendes europäisches Parlament, in dem Abgeordnete aus 27 Ländern dann aktuell sitzen.
Genau, und 705 sind es derzeit. Ja. Die Größe ändert sich ein bisschen, weil man über die Jahre hinweg natürlich immer anpassen muss, je nachdem, wie sich die Bevölkerungszahlen in den Mitgliedstaaten verändern. Bei der Europawahl wählen wir jetzt tatsächlich 720 Abgeordnete. Nach dem 9. Juni wird das Parlament also ein klein bisschen größer sein.
Wie viele Menschen insgesamt werden denn wählen dürfen? Und also auch ab welchem Alter, wie ist denn das?
Ja, wir haben in der EU tatsächlich insgesamt rund 350 Millionen Wahlberechtigte, also wirklich ein großes demokratisches Ereignis mit so vielen Personen, die zur Wahl gehen können. In Deutschland haben wir auch eine wichtige Neuerung, was die Europawahl angeht, und das ist das Wahlalter. Bisher war es so, dass man ab 18 Jahren wählen konnte hier bei uns in Deutschland. 2024 wird es zum ersten Mal so sein, dass junge Menschen ab 16 Jahren zur Wahl gehen können.
Was ja dann doch nochmal ein erhebliches, wenn ich jetzt überlege, Europaarbeit nochmal, nee, ist nur Deutschland oder ist das
Europa? Es ist nur Deutschland,
das
genau.
Das ist nur Deutschland, ja. Ja.
Ganz genau. Mhm. Also Deutschland ist auch tatsächlich einer der wenigen Mitgliedstaaten, in denen man unter 18 schon wählen kann. Neben Deutschland sind es nur Belgien, Malta, wen vergesse ich gerade, Belgien, Malta, Österreich, und in Griechenland darf man ab 17 Jahren wählen.
Wobei man jetzt sagen könnte, das ist ja dann vielleicht auch, ich will nicht sagen ungerecht, aber doch ein bisschen schwierig, wenn jetzt der eine mitbekommt, oh, in Deutschland dürfen die 16-Jährigen, und dann kriegst du jetzt meinetwegen einen Italiener oder so mit, da ist noch nicht. Das heißt, dann sagt der 16-jährige Italiener, wieso darf ich nicht, wieso dürfen jetzt die Deutschen? Da gab es jetzt nicht auf europäischer Ebene eine gemeinsame Verabredung, dass man das generell dann für alle Mitgliedstaaten öffnet, oder wie ist das?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der immer mal wieder aufkommt. Die Europawahl ist eben in weiten Teilen noch immer sehr national organisiert. Das merkt man zum Beispiel am Wahlalter, auch am Wahltag. Es wird vom 6. bis 9. Juni gewählt, also in den Mitgliedstaaten an unterschiedlichen Tagen. Es ist immer mal wieder eine Diskussion, das mehr zu vereinheitlichen, aber in der Praxis ist es dazu eben bisher noch nicht gekommen.
Mhm. Könnte aber vielleicht für die nächsten Wahlen dann soweit sein, oder? Dass man im Prinzip auch dort die jungen Leute, die ja auch vielleicht das Europäische und den Gedanken vertragen sollen, dann oder ist noch.
Ob wir das bis zu den nächsten Wahlen schaffen, ich würde es mir persönlich wünschen, ja. Bin aber skeptisch. Aber mal schauen, wie das dann im neuen Europäischen Parlament aussieht und wie sich die politische Lage da eventuell auch verändert.
Okay, das heißt, aktuell gibt es da noch keine.
Keine konkreten Pläne. Mal schauen, was nach der Europawahl passiert. Dann sortiert sich alles neu in der EU oder besser gesagt im Europäischen Parlament. Vielleicht gibt es dann einen Vorstoß, wer weiß.
Warum heute Nachmittag geht es um die Europawahlen? Es geht mit Europe Direct mit Kathi Lauhöfer um das Thema Veranstaltung zu den Wahlen im Vorfeld der Europawahl, die am 9. Juni diesen Jahres ja stattfinden wird. Kathi, wir haben es schon ein bisschen gesagt, dass rund 350 Millionen Menschen in 27 Ländern wählen dürfen. Jetzt sollten wir vielleicht mal so ganz kurz erklären, viele wissen zwar hier, wie das funktioniert, Bundestagswahlen, Parteien im Parlament. Wie funktioniert denn das auf europäischer Ebene und was überhaupt, gibt es einen Kommissionspräsidenten, da gibt es ein europäisches Parlament und die Kommission, EU-Kommission, die entsprechenden Kommissare. Vielleicht lassen wir mal ein klein bisschen da noch einen sachlichen, fachlichen Hintergrund liefern, was da wie bestimmt und gewählt wird und wie das alles so geht.
Genau. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Du hast gerade schon ganz viele verschiedene Aspekte, verschiedene Institutionen angesprochen. Ich würde zunächst mal aufs Parlament eingehen, auf das Europäische Parlament, das ja auch die Institution ist, die wir am 9. Juni als EU-Bürgerinnen wählen können. Das Europäische Parlament ist tatsächlich auch die einzige EU-Institution, die wir als Bürgerinnen und Bürger direkt wählen. Und das eben alle 5 Jahre. Und wen wir da wählen, das sind im Endeffekt eben die in Zukunft 720 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die aus allen 27 Mitgliedstaaten zusammenkommen. Je nach Mitgliedstaat, je nach Größe des Mitgliedstaats gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Europaabgeordneten. Das ist eine Spanne zwischen 6 und 96 Europaabgeordneten. 6 ist das Minimum. Also selbst sehr kleine Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Malta haben mindestens 6 Europaabgeordnete, denn sonst wären die natürlich im Verhältnis zu den viel anderen größeren Mitgliedstaaten völlig unterrepräsentiert. Und das Maximum sind eben die 96 Europaabgeordneten, die zum Beispiel Deutschland stellt im Europäischen Parlament. Was wichtig ist bei der Europawahl, wir als Bürger oder Bürgerin, der zur Wahl geht, haben eine Stimme. Und mit dieser Stimme wählen wir keine konkrete Person, sondern wir wählen eine politische Partei oder eine politische Vereinigung. Was wir auf dem Stimmzettel sehen, das ist also zum Beispiel die SPD, wie wir sie in Deutschland kennen, oder die Grünen oder jegliche andere Partei, die eben zur Europawahl antritt. Und die Parteien haben Listen aufgestellt für die Europawahl und je nachdem, wie viele Stimmen eine Partei bekommt, so bestimmt sich eben die Zahl der Europaabgeordneten, die dann auch tatsächlich von dieser Liste ins Europäische Parlament einziehen.
Du hast gerade gesagt, 96 sind es dann für die größten Nationen. Also die größten sind wahrscheinlich Deutschland, Frankreich oder und ja, wer sind noch die größten?
Italien und Spanien haben auch noch relativ viele Abgeordnete, aber danach nehmen die Zahlen dann auch schon stark ab. Und wir haben natürlich auch kleine Mitgliedstaaten wie Luxemburg und Malta, die eben nur die minimal vorgeschriebenen 6 Abgeordneten stellen.
Das heißt, von daher sind natürlich eben die Länder, die eben mehr Abgeordnete stellen, einfach auch schon mal einfach passiert schon mal einfach gewichtiger als dann vielleicht die kleinen, wie du sagst, Malta mit 6 Abgeordneten. Das ist dann einfach schon mal gesetzt.
Genau, was die Zahl der Europaabgeordneten angeht, kann man das so sagen. Man muss aber natürlich auch immer bedenken, dass im Europäischen Parlament die Abgeordneten ja in Fraktionen organisiert sind. Sprich, die deutschen Grünen sitzen mit grünen Parteien aus allen anderen Mitgliedstaaten in einer Fraktion. Und so bestimmt sich natürlich auch die Stärke im Parlament, wie groß ist am Ende diese Fraktion. Und das sieht in Mitgliedstaaten, was in anderen Mitgliedstaaten vielleicht ganz anders aus, wie dort gewählt wird.
Das heißt, im Parlament sind nämlich und die Fraktionen das Relevante. Das heißt, da gibt es dann eine Fraktion, ich will jetzt keine Parteinamen alle auch nennen, sonst sind wir da nicht vielleicht fair, aber es gibt eine Partei, die dann eben in den Mitgliedsländern in Italien, Deutschland, Frankreich und so weiter antritt oder eben ihre Richtung hat und dann eben auf der europäischen Ebene dann zu einer Fraktion zusammenführt. Und so gibt es dann eben, ja, 5, 6 oder wie viele Fraktionen und aus jeweiligen Ländern sind dort dann die Leute drin, und aber überwiegend werden dann die Fraktionen gemeinsam sich auch auf Themen oder auf Abstimmungsverhalten verständigen.
Genau, und deswegen ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, dass Deutschland 96 Abgeordnete ins Europäische Parlament entsendet. Die agieren aber eben nicht als deutsche Abgeordnete und vertreten geschlossen deutsche Interessen, sondern die gehen dann in ihre politischen Fraktionen im Europäischen Parlament. Und so wird dann eben Politik gemacht in diesen Fraktionen, in denen das Parlament organisiert ist.
Was jetzt viele auch sicherlich wissen wollen, es wurde bei der letzten Wahl es gab Spitzenkandidaten, die gehandelt wurden auf den Parlamentsvorsitz. Wie funktioniert dann das? Wer handelt das aus? Wer bestimmt das? Ist das das Thema national, die Regierung, die ein bisschen auch mitsprechen? Wie ist das Verfahren? Wie ist das? Wie läuft das?
Genau, der Begriff taucht immer mal wieder auf, dieser Begriff des Spitzenkandidaten. Das ist aber nichts, was in den europäischen Verträgen tatsächlich auch verankert ist. Ist also kein festgeschriebenes Prozedere. Bei der letzten Europawahl war ja so ein bisschen der Gedanke, dass alle politischen Parteien, Familien Spitzenkandidaten festlegen, die ins Rennen schicken. Und wer am Ende gewinnt unter den Parteien, der stellt dann auch die Präsidentin oder den Präsidenten der Europäischen Kommission. Mhm. Hat beim letzten Mal im Endeffekt dann so nicht funktioniert und ist, wie gesagt, auch kein fest verankerter Prozess, ist also jetzt dieses Mal auch nicht davon auszugehen, dass die Partei, die bei der Europawahl die meisten Stimmen erlangt, automatisch auch den Präsidenten oder die Präsidentin der Europäischen Kommission stellen wird.
Wie geht es nachher mit den Kommissaren? Wer stellt dann letztendlich diese einzelnen Verantwortlichen dann zusammen? Das wird auch ausgehandelt zwischen den einzelnen Parteien und oder sprechen auch da die nationalen Regierungen mit.
Wie ist das? Ganz genau, da ist letzteres der Fall. Die nationalen Regierungen sind da federführend. Die müssen Vorschläge für ihren jeweiligen Kommissar unterbreiten. Da reden wir jetzt natürlich auch über die Europäische Kommission und nicht über das Europäische Parlament. Um das nochmal kurz zu erklären, die Europäische Kommission ist im Prinzip die Exekutive innerhalb der EU und ist die Institution, die auch als alleinige das sogenannte Initiativrecht hat, die also auch tatsächlich Gesetzesvorschläge in der EU machen kann. Die setzt sich zusammen aus den 27 Kommissaren beziehungsweise einen Kommissionspräsident noch darunter, und das ist eben eine Person pro Mitgliedstaat. Und die werden bestimmt, indem eben der Mitgliedstaat einen Vorschlag macht, wer jetzt zum Beispiel für Deutschland der Kommissar innerhalb der EU-Kommission werden soll. Die amtierende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim letzten Mal darauf bestanden, dass jeder Mitgliedstaat sowohl einen Mann als auch eine Frau vorschlägt, damit man halt am Ende auch ein wenig schauen konnte, dass die Kommission möglichst gleichberechtigt besetzt ist. Und dann ist eben auch ganz wichtig, dass hier das Parlament, auch das Europäische Parlament, wieder eine entscheidende Rolle hat. Die ganzen Kommissare, die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden, die müssen nämlich zu einer Anhörung ins Europäische Parlament, müssen sich da sozusagen grillen lassen. Ja. Und wenn das Europäische Parlament nicht einverstanden ist, dann kann die ganze Kommission oder die Kommission als Ganzes auch nicht angenommen werden und nicht ins Amt treten.
Wir sind aktuell, also die Präsidentin, die Frau von der Leyen, Ursula von der Leyen, haben wir schon genannt. Wer sind denn aktuell deutsche Kommissare? Wen haben wir denn momentan? Wer spricht denn Deutsch? Oder wer hat zuerst deutsche Abgeordnete aus Deutschland quasi gewählt?
Im Europäischen Parlament meinst du jetzt?
Ja.
Genau, also Ursula von der Leyen vertritt uns in der Europäischen Kommission. Im Parlament haben wir natürlich insgesamt 96 Abgeordnete, die deutschsprachig sind. Es sind 11 aus Baden-Württemberg, also auch hier vor Ort haben wir einige, die uns da vertreten. Ich bin jetzt vorsichtig mit konkreten Namen, weil sind wir wieder bei Parteien und das wollte ich an der Stelle wahrscheinlich lieber vermeiden. Aber wie gesagt, wir haben eben 11 Abgeordnete aus Baden-Württemberg, 96 aus Deutschland insgesamt und damit natürlich auch einige, die uns aktiv in Brüssel und Straßburg vertreten im Europäischen Parlament.
Mhm. Aus Ulm und Umgebung haben wir aber, glaube ich, niemanden. Gell?
Genau, das ist im Moment tatsächlich die Situation, dass wir hier aus dem direkten Umkreis niemanden haben. Baden-Württemberg ist natürlich auch ein großes Bundesland, da sind 11 Europa Abgeordnete gar nicht viel. Und hier im direkten Umland haben wir eben leider niemanden der im Europäischen Parlament sitzt.
Ja, das heißt so die direkte Sichtbarkeit, dass man dann vielleicht hier auch in unmittelbarer Nähe einen Kandidaten sieht und hört und den auch wählen kann, das ist jetzt eher nicht so gegeben. Da muss man sich dann ein bisschen informieren oder dann eben schauen, wo dann vielleicht in Baden-Württemberg weit eine Veranstaltung ist.
Genau, also ja. Die potenziellen Europaabgeordneten sind jetzt natürlich auch im Wahlkampf, die sind überall in Baden-Württemberg unterwegs. Da kann man sicherlich mal ein Auge drauf halten, da wird sicher auch der ein oder andere nach Ulm kommen. Aber insgesamt sind es natürlich nicht so wahnsinnig viele Abgeordnete, dass man die regelmäßig hier vor Ort in Ulm erleben kann.
Mhm. Ja, haben wir soweit gesagt. Jetzt geht es natürlich um die Fragestellung, ganz viel an Informationen, Infomaterial, was man bei euch bekommen kann, oder irgendwelche Veranstaltungen, was es bei euch in den nächsten Wochen gibt, wer, wie, was, wo. Also fangen wir mal so ganz langsam an. Du hast schon gesagt, es läuft los am Montag. Am Montag, den 8., das ist für euch so der Auftakt der Saison, oder wie sagt man, Auftakt, oder der Wahlkampfauftakt auch nicht, wie sagt man, einfach der
Der Start in die heiße Phase unserer Europawahlaktivität, genau. Sagen wir es so.
Ja. Da geht's dann los am Montag, den 8. April. Reden wir mal ganz kurz über den 8. April. Was ist da geboten?
Genau, dazu muss ich gleich vorweg sagen, wir haben sowohl auf Neu-Ulmer als auch auf Ulmer Seite etwas geboten. Ich fange jetzt mit Neu-Ulm an. Da haben wir am Montag, den 8. April, unseren großen Europa-Aktionstag mit der Bayerischen Staatskanzlei und weiteren Partnern. Anlass ist die Europawahlkampagne der Bayerischen Staatskanzlei, die an dem Tag in Neu-Ulm Station macht. Auf dem Johannesplatz wird es einen großen Europa-Aktionstag geben mit allerhand Mitmachangeboten von den unterschiedlichen Partnern, das vom Musikquiz bis zur Reise ins Europäische Parlament, einem Gewinnspiel, Glücksrad und. Ich glaube, das sind insgesamt rund 30 Mitmachangebote, die wir da zu bieten haben an dem Tag. Es lohnt sich also einfach mal auf dem Johannesplatz vorbeizuschauen. Wir sind von 9.30 Uhr bis 18 Uhr da. Und um 10 Uhr findet die feierliche Eröffnung mit unserer Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm, Katrin Alpsteiger, und dem bayerischen Minister für Europaangelegenheiten, Erik Beiswenger, statt.
Oh ja, aha. Genau. Du hast vorhin gesagt Musikquiz. Als Radiomensch ist man natürlich beim Musikquiz erstmal hellhörig. Was wird denn da? Wird dann europäische Musik abgefragt und man kann raten, aus welchem Land kommt das oder was ist da drunter? Muss man sich davon sich darunter vorstellen?
Genau, es gibt Musik aus unterschiedlichen europäischen Ländern und man kann so ein bisschen testen, wie gut man sich da selbst auskennt. Das ist das Musikquiz. Und dann gibt es, wie gesagt, auch noch ein Gewinnspiel, bei dem man eine Reise nach Brüssel gewinnen kann. Ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man da Glück hat und zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählt, hat man auch die Gelegenheit, mal wirklich unmittelbar vor Ort in Brüssel vorbeizuschauen und sich alles vor Ort anzuschauen und zu erleben. Aber wie gesagt, es sind rund 30 Mitmachangebote vom Torwandschießen, der kreativen Aktion wie der Gestaltung einer Europabank, Glücksrad und. Es ist wirklich unheimlich viel dabei, viel zu viel, um das jetzt hier im Detail aufzählen zu können. Mhm. Das ist, wie gesagt, der große Europa-Aktionstag, bei dem alle auf dem Johannesplatz vorbeischauen können. Und dann haben wir natürlich auch noch einiges geplant für die potenziellen Erstwählerinnen und Erstwähler, die in Deutschland jetzt zum ersten Mal ab 16 Jahren wählen dürfen. In Edwin Schafhaus gibt es einen EU-Projekttag für Schülerinnen und Schüler und im Dietrich-Theater auch noch einen Workshop für Schülerinnen und Schüler.
Da kommen wir gleich ein bisschen detaillierter drauf, weil du es gerade sagst, wie viele Menschen sind denn Erstwähler, die jetzt ab 16 oder eben in dem Bereich zwischen 16 und 18 irgendwo liegen, die jetzt da das erste Mal wählen dürfen? Ist das bekannt oder das?
Jetzt muss ich zugeben, dass ich die genauen Zahlen nicht im Kopf habe. Es ist aber nicht ganz unerheblich. Es sind meines Wissens nach in Deutschland so zwischen 2 und 3 Millionen, die dann als Wahlberechtigte eben hinzukommen durch diese Absenkung des Wahlalters.
Die Frage hatte ich auch mit dem Hintergrund gerade im Kopf, weil natürlich das sind alles Schüler und Schülerinnen und dann wahrscheinlich euer Engagement, und da sprechen wir gleich nach der Musik drauf, dann auch in Richtung Schulen und eben Institutionen gehen wird, die eben noch mit jungen Menschen einfach zu tun haben. Und insofern ja wahrscheinlich auch noch viel Infos brauchen, weil Erstwähler, ich weiß nicht, da ist man vielleicht als 15, 14, 15 ja noch nicht so vertraut, als wenn man schon 10 Jahre wählt und dann 30 ist, das sind wahrscheinlich schon nochmal bildungstechnisch auch schon Unterschiede oder bildungsmäßig.
Ja, und ich denke, dieses Mal ist auch einfach die Herausforderung, dass man erstmal wissen muss, dass man ab 16 Jahren wählen darf. Ja. Und da versuchen wir natürlich auch unseren Teil dazu beizutragen, dass möglichst viele junge Leute Bescheid wissen, dass sie die Möglichkeit haben und die Möglichkeit hoffentlich dann auch nutzen werden am 9. Juni.
Mhm. Gibt es eigentlich da irgendwie schon Prognosen oder Hoffnungen bezüglich, also Europawahl war, glaube ich, die Wahlbeteiligung immer sehr, sehr gering, ob sich da jetzt irgendwie was ändert mit zunehmend irgendwie dann auch jüngeren Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht schon auch die Hoffnung ist, dass man einfach ein bisschen die Wahlbeteiligung über engagierte junge Leute irgendwie heben kann, oder?
Das ist sicherlich eine Hoffnung und insgesamt, wenn man mit Leuten aus dem Europäischen Parlament und aus der Europäischen Kommission spricht, ist die leise Hoffnung da, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal sich vielleicht sogar noch ein wenig steigern lässt. Es gibt vor der Europawahl immer Umfragen europaweit, wie viele Leute sich denn vorstellen können, am 9. Juni bei der Europawahl zur Wahl zu gehen. Und da ist das Bild bei den diesjährigen Umfragen noch ein bisschen positiver als bei den Umfragen vor der letzten Europawahl. Was eben die Leute dazu oder viele dazu bringt, zu sagen, es gibt Hoffnung, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal vielleicht ein wenig steigt. So, herzlich willkommen zurück hier bei Radio Free FM in der Plattform. Mein Name ist Kathi Lauhöfer. Ich bin vom Europe Direct Zentrum im Donaubüro im Neu-Ulm und darf heute hier zu Gast sein zum Thema Europawahl.
Jo, jetzt haben wir nochmal wunderbar alles adressiert. Jetzt wissen die Menschen nochmal, um was es heute geht bei uns in der Plattform. Wir haben gerade gesprochen über den Auftakt zur Europawahl am 8. April, am Montag hier in Ulm-Neu-Ulm. Wollen wir noch ein bisschen auf die Ulmer Seite gucken? Das war jetzt ja, glaube ich, schwerpunktmäßig dann auch die Neu-Ulmer Seite. Radio-Quiz ist bei mir jetzt hängen geblieben zum Beispiel. Was gibt's denn hier auf Ulmer Seite noch Spannendes?
Genau, auch auf Ulmer Seite steht der 8. April ganz im Zeichen Europas. Da findet nämlich die Eröffnung der Ausstellung Stimmt 2.0 statt. Das ist eine interaktive Ausstellung, bei der es sowohl um die Europa- als auch um die Kommunalwahl geht. Und die läuft gerade im M25. Wer die Location noch nicht kennt, das ist das ehemalige 58, direkt am Münsterplatz, am Schuhhausplatz genauer gesagt. Und mit der Ausstellung sind wir eben mit verschiedenen Partnern hier in der Stadt unterwegs, um die Leute auf das Thema Europa- und Kommunalwahl aufmerksam zu machen. Mhm. Wichtig ist ja, dass wir am 9. Juni nicht nur das Europäische Parlament wählen, sondern auch Kommunalwahl haben hier bei uns in Baden-Württemberg. Und darauf will die Ausstellung eben aufmerksam machen. Da gibt es alles, was man rund um diese beiden Wahlen wissen möchte, muss, kann, wie auch immer. Und am Montag um 17 Uhr findet, wie gesagt, die feierliche Eröffnung unter anderem mit Oberbürgermeister Martin Ansbacher statt. Und da sind alle natürlich auch herzlich eingeladen, im M25 vorbeizukommen.
Mhm. Ja, nur für alle, die das nicht wissen, für M25 hat das begrifflich eine Bedeutung, M25, wie heißt das? So hat das irgendwas, mit Europa hat es eher nichts zu tun, ne?
Was das liegt an der Adresse, das ist nämlich der Münsterplatz 25 und daher heißt das Ganze auch M25.
Also auf jeden Fall, dort kann man vorbeikommen und dann auch viel gucken. Ja, dann gucken wir mal weiter, also das ist jetzt der große Auftakt und der richtet sich überwiegend, Kathi, dann an jüngere Menschen, oder? Ich meine, du hast vor einer Pause zu mir gesagt, ich darf auch gern vorbeischauen. Gibt es auch jetzt, gibt es auch ein Programm, was eher vielleicht dann so die Familien anspricht oder auch ältere Menschen? Ist da auch immer der Schwerpunkt schon, dass ihr mit den Infoveranstaltungen halt die Erstwähler informiert und dort eben Basic-Infos liefert, wie die Wahl überhaupt stattfindet? Oder darf man und kann man schon auch, wenn man jetzt im fortgeschrittenen Alter ist und schon 30 Jahre wählt, was erfahren oder irgendwo?
Sehr gerne, natürlich. Also grundsätzlich das Allermeiste, was wir machen, richtet sich an jede und jeden, also an die breite Öffentlichkeit. Das gilt auch zum Beispiel für diese Ausstellungseröffnung am Montag. Natürlich schauen wir insgesamt, dass wir auch verstärkt auf die potenziellen Erstwähler und Erstwählerinnen zugehen. Aber wie gesagt, alle sind immer herzlich eingeladen und so eben auch bei dieser Ausstellungseröffnung am Montag. Und die Ausstellung an sich ist wirklich auch für alle Leute spannend. Da ist wirklich alles drin, was man wissen muss, um für die beiden Wahlen am 9. Juni vorbereitet zu sein. Da lohnt es sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und begleitend zu der Ausstellung gibt es jetzt bis zum 9. Juni auch diverse Veranstaltungen, die auch im M25 stattfinden und sich thematisch in diese Ausstellung einordnen. Da kann man also auch mal ein Auge aufhalten, was da alles so los ist in den nächsten Wochen.
Mhm. Ja, Dann gucken wir mal weiter in den nächsten Wochen. Da gibt schon das Stichwort. Das ist dann eine Phase mit verschiedensten Veranstaltungen. Nebenbei die Ausstellung, die du gerade genannt hast, wie lang ist die, haben wir das schon gesagt, wie lang ist die geöffnet? Wenn ich sie also nicht am ersten Tag besichtigen kann und möchte, sondern irgendwo bis zu einem späteren Zeitpunkt einfach da rein möchte, wie lang kann man die gucken? Wie lang ist die?
Ja, guter Punkt. Ich glaube, wir haben es tatsächlich noch nicht erwähnt. Man kann sie bis zum 9. Juni, bis zum Wahltag anschauen. Und zwar immer von mittwochs bis sonntags, 10 bis 18 Uhr. Samstags kann man auch schon früher vorbeischauen. Da hat das M25 und die Ausstellung ab 10 Uhr geöffnet.
Oh ja. Ist dann auch angedacht, dass da vielleicht Schulklassen oder irgendwie Gruppen reinkommen? Muss man sich anmelden? Wenn man jetzt sagt, das ist eine gute Sache und man möchte jetzt zum Beispiel, hört jetzt ein Lehrer zu oder hört jetzt jemand aus einer Schule zu, der sagt, ich möchte jetzt meinen Jungs und Mädels vorbeikommen und denen einfach mal an der Stelle die Ausstellung zeigen, anmelden oder kann man ohne Anmeldung einfach reinspazieren?
Grundsätzlich kann man ohne Anmeldung vorbeikommen. Für Schulen ist es noch wichtig zu wissen, dass man auf Anfrage auch außerhalb dieser eben genannten Öffnungszeiten vorbeikommen kann. Wenn man also mal an einem Montag oder Dienstag vorbeischauen möchte oder grundsätzlich außerhalb der Öffnungszeiten, dann kann man gerne bei uns nachfragen. Das ist in der Regel möglich. Und für Schulklassen haben wir eben auch das Angebot, dass sie vor Ort unsere Action-Bound-Führung nutzen können. Das ist eine App, Action-Bound, mit der man so eine Art digitale Schnitzeljagden machen kann. Und da haben wir jetzt eben auch einen Action-Bound speziell zu dieser Ausstellung entwickelt. Das kann grundsätzlich jeder nutzen, ist aber gerade, glaube ich, für Schulklassen wirklich sehr hilfreich, damit man nicht einfach nur ohne Anleitung durch die Ausstellung läuft, sondern mit diesem Action-Bound sich das Ganze auch ein bisschen gezielter anschaut.
Vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so richtig wissen, ich muss dazu sagen, wir haben natürlich im Vorfeld auch gesprochen, ich habe vom Action Bound bisher noch nichts gewusst, ich habe das tatsächlich im Vorfeld erst gelernt, da handelt es sich tatsächlich um eine App, mit der man dann solche Schnitzeljagden oder irgendwelche Wissensinformationen, ja wie soll man sagen, Informationsveranstaltungen auf eine gewisse spielerische Weise, sprich Schnitzeljagd oder so verbinden kann und dann als Learn-App irgendwie dann verwenden kann, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau, das hast du gut zusammengefasst und in unserem Action-Bound zur Ausstellung sind wirklich verschiedenste Aufgaben drin. Das Ganze ist wirklich sehr multimedial, von Quizfragen bis zu Audioaufgaben ist da alles Mögliche dabei und ist daher, glaube ich, wirklich eine gute Möglichkeit, um die Ausstellung gezielt sich ein bisschen anzuschauen.
Mhm. Kann man dann auch zum Beispiel auf dem Handy, wenn man jetzt irgendwas hat, irgendwie Informationen auch dort, also außerhalb der Veranstaltungs- oder des M25 irgendwie dann irgendwas mitnehmen haben, reinladen oder... Ist das eher nicht?
Die Ausstellungsinhalte selbst nicht, aber natürlich gibt es allerhand andere Informationsquellen, die werden auch in der Ausstellung genannt. Wer also neugierig ist, hat da auf jeden Fall Möglichkeiten. Und was vielleicht noch interessant ist für diejenigen, die keine Muttersprachler sind, die vielleicht nur Englisch sprechen, wir haben das Ganze auch auf Englisch übersetzt, also die Ausstellungsinhalte gibt es vor Ort auch auf Englisch.
Ah ja, Nebenbei, das ist ja ohne ein Thema, die ganzen, das ist ja europäisch, die ganzen Sprachen, die dort natürlich alle dann gegeben letztendlich gesprochen werden, das unter einen Hut zu bringen. Natürlich, also ihr müsst für Europe Direct natürlich dann auch eben für jedes Land, ihr müsst also euer Informationsmaterial auf zig Länder ausrichten, also unterschiedliche Sprachen, wird sogar unterschiedliche Kulturen oder irgendwie unterschiedliche Denkweisen, das ist bestimmt auch nicht ganz einfach, ne?
Ja, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir unser Material in vielen Fällen von der Europäischen Kommission oder vom Europäischen Parlament bekommen und die kennen natürlich diese Situation, die du gerade beschrieben hast, bestens. Wir haben eben 27 Mitgliedstaaten, in denen 24 sogenannte EU-Amtssprachen gesprochen werden. Das heißt, dass eigentlich alles an Gesetzestexten, an Infomaterialien, was wir in der EU haben, immer in diesen 24 Amtssprachen zur Verfügung steht. Mhm. Und wir haben in Ulm natürlich auch sehr viele verschiedene Nationalitäten, dem versuchen wir jetzt im Rahmen dieser Ausstellung im M25 auch ein wenig gerecht zu werden, dass zumindest die Ausstellungsinhalte auf Englisch verfügbar sind und vor Ort gibt es auch das ein oder andere Infomaterial in verschiedenen EU-Amtssprachen.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag, es geht um die Europawahlen am 9. Juni. Wir sprechen hier in der Plattform mit Kathi Lauhöfer von Europe Direct über die Veranstaltung, die in den kommenden Wochen bis zum 9. Juni dann hier in Ulm und um Ulm herum, überwiegend jetzt aber hier in Ulm stattfinden. Kathi, den 8. haben wir schon durchgearbeitet, den 8. April. Es gibt aber viele weitere spannende Themen, Aktionen. Wir haben schon gesagt, man kann es auch immer nachlesen auf der Website von euch, beziehungsweise im Social Media, für alle, die nicht ganz so schnell mitkommen. Aber sprechen wir doch über die folgenden Veranstaltungen mal so in Kürze noch.
Genau, also ich picke jetzt ein paar beispielhaft raus. Es geht dann tatsächlich am 15. April bei uns direkt weiter mit einer ganz spannenden Diskussionsveranstaltung unter dem Titel Die Europawahl 2024 und deren Bedeutung für die außen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit der EU. Die Veranstaltung findet in der Rommel-Kaserne in Dornstadt statt, gemeinsam mit der Gesellschaft für Sicherheitspolitik ab 18.30 Uhr an diesem 15. April. Und das Thema ist natürlich super aktuell und sicher auch ganz spannend, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie es im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik nach der Europawahl denn weitergehen könnte. Mhm. Ja, soll ich gleich noch mit einem weiteren Beispiel weitermachen?
Ich lausche gespannt.
Ich habe noch genug, dann mache ich doch gleich weiter.
Mach das gerne.
Genau. Wer sich noch mal ein bisschen informieren möchte und uns vielleicht auch einfach kennenlernen möchte, in den Austausch mit uns kommen möchte, der kann uns am 5. Mai auch beim verkaufsoffenen Sonntag in Neu-Ulm treffen. Da sind wir mit dem sogenannten Europa-Café dabei. Das ist so eine klassische italienische Ape, Europa gebrandet, und sie kommt auch tatsächlich mit kostenlosem Kaffee oder wer mag auch Tee oder Kakao. Und natürlich mit allerhand Programmen drumherum. Wir haben unser Glücksrad dabei und verschiedene andere Mitmachangebote. Natürlich auch allerhand Infomaterial. Also wer am 5. Mai Lust auf einen kostenlosen Kaffee und Infos rund ums Thema Europa hat, kann gern beim verkaufsoffenen Sonntag bei uns vorbeischauen. Mhm. Genau, und dann haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass wir am 8. April auf Neu-Ulmer Seite einen großen Europa-Aktionstag haben. Auf Ulmer Seite haben wir den tatsächlich auch noch, und zwar am 15. Mai. Da kommt das Staatsministerium Baden-Württemberg mit seiner großen Europawahlkampagne zu uns nach Ulm. Das wird ein großer Europa-Aktionstag, an dem auch viele andere Partner hier aus Ulm beteiligt sind. Und auch hier haben wir unter anderem kostenlosen Kaffee im Angebot. Da gibt es nämlich auch eine ähnliche Ape, die auch den kostenlosen Kaffee mitbringt. Und natürlich noch viel, viel mehr an diesem 15. Mai. Das sind jetzt so die größeren Termine, die auf jeden Fall in nächster Zeit anstehen. Nur einige Beispiele, aber mehr findet man auf jeden Fall auch bei uns natürlich gerne noch auf der Webseite, wenn man mag.
Mhm. Ja, und die Diskussion wird natürlich wahrscheinlich geführt, warum ist die Europawahl für uns eigentlich wichtig? Warum Europa? Warum sollte man wählen gehen? Ich meine, viele Leute sagen, ist mir wurscht, ich habe da eh keinen Einfluss, das ist alles eh so weit weg. Wir müssen vielleicht den Leuten auch noch mal ein bisschen erklären, was es bedeutet, Europa zu haben, was sind die Vorzüge, was sind die großen Pluspunkte hier eben, wenn man ein starkes Europa hat und weshalb man letztendlich auch wählen gehen sollte.
Ja, also ich glaube, die ganz einfache Botschaft ist, ohne Europa stehen wir einfach alleine da. Das ist schön, dass wir mit Deutschland einen relativ großen Mitgliedstaat haben, aber ohne die EU wären auch wir als Deutschland ziemlich wirkungslos in dieser Welt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir eine Veranstaltung zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik machen. Das ist ein Bereich, in dem wir ohne die EU schlecht dastehen würden. Genauso was Themen wie Wirtschaft, Klimaschutz und viele, viele andere angeht, die uns auch wirklich in unserem eigenen Alltag ja im Endeffekt ganz konkret betreffen. Daher, ich verstehe den Gedanken, dass Europa furchtbar weit weg ist. Das erscheint im ersten Moment sicher erstmal so. Aber wenn man so ein bisschen schaut, was die EU wirklich konkret macht, dann hat es wirklich einen Bezug und Auswirkungen auf unseren Alltag. Und deswegen ist es auch wirklich so wichtig, dass man bei der Europawahl am 9. Juni von seiner Stimme Gebrauch macht. Das offizielle Motto der Europawahl ist, nutze deine Stimme. Und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Das ist die einfachste Möglichkeit, mitzubestimmen, was in der EU in den nächsten 5 Jahren passiert. Denn Gesetzgebung in der EU funktioniert nur mit dem Europäischen Parlament. Und wir können mit unserer Stimme am 9. Juni mitbestimmen, wer uns im Europäischen Parlament vertritt.
Vielleicht müssen wir auch noch mal sprechen über die Möglichkeit, Zuständigkeiten, die das Parlament hat. Es gibt ja immer sowas wie europäisches Recht, es gibt nationales Recht, manchmal overruled das eine das andere. Also wie ist denn das heute, wie bedeutend ist aus deiner Sicht schon heute, dass es ein europäisches Parlament gibt, wie einflussreich oder beziehungsweise beeinflusst es unser tagtägliches Heute? Ich meine, viele Menschen denken nur, das sind die Bananen, die dann halt definiert sind, die krumm oder nicht. Das ist so das typische Beispiel. Aber wie weit, also zum Beispiel auch was Grundrechte angeht, was Datensicherheit oder Datenschutz und so weiter angeht, das sind ja heute schon sehr viele nationale versus Europarechte und Dinge, die uns unmittelbar auch irgendwo tangieren, wo europäische Bestimmungen unser auch ja unser alltägliches mit beeinflussen.
Ja, und ich glaube, ein Thema ist ganz wichtig, das du gerade angesprochen hast. Europarecht, Entschuldigung, steht über nationalem Recht. Mhm. Also wenn irgendetwas mit europäischen Gesetzen geregelt ist, dann gelten die und nicht irgendetwas, was sich Deutschland vielleicht im Alleingang überlegt. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir im Kopf haben, wie viele Themen uns da ganz konkret betreffen. Du hast gerade das Thema Datensicherheit genannt, wo gerade in der aktuellen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments sehr, sehr viel passiert ist. Wir haben auch den EU Green Deal, der eigentlich ganz grundlegend prägt, was im Bereich Klima- und Umweltschutz in der EU passiert, der auch sicher in der nächsten Amtsperiode des Europäischen Parlaments ein großes Thema bleiben wird. Und wir sehen natürlich auch, dass der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil wir eben mit dem Krieg in der Ukraine da wirklich gesehen haben, dass da auch auf EU-Ebene viel, viel mehr passieren muss.
Mhm. Ich glaube, diese äußeren Einflüsse bringen ja momentan auch genau diese Notwendigkeit immer deutlicher zutage oder verdeutlichen das, dass es eben mit dieser nationalen einzelnen Betrachtung oder mit diesem nationalen und wir wollen alle jeder separate, dass das nicht mehr funktioniert, sondern dass es nur ein gemeinsames großes Europa geben kann, das dann noch entsprechend die Stärke hat, auch die wirtschaftliche Kraft und auch, du hast es angesprochen, in sicherheitspolitischen Fragen dann an der Stelle in der Lage ist, sich gegebenenfalls auch zu beteiligen, zu schützen.
Genau, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen, wie man sich in der EU in diesen verschiedenen Themenbereichen in Zukunft entwickeln soll. Das wird man sehen, wie sich das jetzt nach der Europawahl sortiert. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass wir unserer Stimme Gehör verschaffen, dass wir zur Wahl gehen. Denn letztendlich entscheidet die neue Zusammensetzung des Europäischen Parlaments darüber, wie es in diesen ganz wichtigen verschiedenen Themenbereichen dann in Zukunft auch weitergeht. Soll es mehr Klima- und Umweltschutz geben? Wie geht man mit Datensicherheit und ähnlichen Themen um? Das hängt ganz entscheidend davon ab, wer am Ende im Europäischen Parlament sitzt und wie sich das nach der Europawahl alles neu organisiert.
Vielleicht ein wichtiger Punkt in Bezug auf Wirtschaft. Viele Menschen gucken ja vor allem, dass es wirtschaftlich auch funktioniert. Vielleicht sollten wir auch nochmal sagen, dass wir hier, zum Beispiel in Deutschland, ohne diese engen Verknüpfungen in Europa wirtschaftlich ein Riesenproblem hätten. Das heißt, dass das eigentlich auch unsere Basis ist für unseren Wohlstand, dass wir in Europa haben und an der Stelle unsere Produkte hier nach Europa bringen.
Ja, das ist eben etwas, was wir ganz schnell vergessen, dass wir diesen sogenannten europäischen Binnenmarkt haben. Wir haben keine Zölle, keine Handelsbeschränkungen zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Und es ist nicht umsonst so, dass Deutschlands wichtigster Handelspartner eben die anderen EU-Mitgliedstaaten sind.
Und was man auch nicht vergessen darf, viele jüngere Leute kennen das vielleicht gar nicht mehr. Wir haben einen Euro. Der seit 1999, irgendwo, da fällt der Name Theo Weigel, kommt mir da im Kopf natürlich, der sich da auch als mehr oder weniger der Mann des Euro irgendwo immer wieder doch nennt oder auch ins Spiel kommt. Aber jedenfalls die Reisefreiheit, wir müssen kein Geld mehr wechseln, wir haben noch, was das angeht, schon Vorzüge, die man vielleicht auch nochmal aufzählen kann, so was es bedeutet, Europa, ein gemeinsames Europa.
Ja, und das ist für uns halt selbstverständlich geworden. Wir reisen in andere europäische Länder, wir zahlen in den allermeisten mit dem Euro. Gerade viele jüngere Menschen gehen auch mit EU-Programmen wie Erasmus Plus ins Ausland, lernen das schon zu Zeiten des Studiums oder der Ausbildung kennen, wie das alles grenzenlos in Europa funktioniert. Es wirkt in gewisser Weise selbstverständlich, aber letztendlich haben wir auch während Corona gesehen, dass Grenzen auch ganz schnell wieder geschlossen werden können, je nachdem, was an äußeren Einflüssen kommt. Und das ist, glaube glaube ich, ein riesengroßes Privileg, das wir innerhalb der EU haben, dass wir uns mit solchen Themen eigentlich nicht mehr auseinandersetzen müssen.
Die wir aber momentan für sehr gesetzt nehmen, aber die nicht immer sehr verständlich waren. Also gerade auch was Visa angeht. Meine Mutter ist 1952 nach England gereist und hat als Au-pair dort gearbeitet. Sie brauchte nur für den Transit durch Belgien zum Beispiel ein Visa. Das sind Dinge, die man heute gar nicht mehr bedenkt, geschweige denn natürlich nach England oder irgendwas zu dürfen. Das war alles gar nicht so einfach. Das heißt, da hat es doch in den letzten Jahren wirklich gigantische Fortschritte gegeben. Und das ist eben etwas, was man vielleicht auch gerade den jungen Wählern vielleicht auch nochmal vermitteln muss, dass das nicht immer so war, dass das wirklich die Vorzüge und schon die Punkte sind, die eben Europa bedeutend machen.
Ja, und ich denke, neben diesen Punkten ist es auch einfach ganz wichtig, dass die EU auch heute noch viel für uns tut, was uns den Alltag erleichtert. Ohne, dass wir jetzt über riesengroße, abstrakte Themen reden, aber wenn wir demnächst einheitliche Ladekabel für unsere Handys überall in der EU haben oder was weiß ich, wenn man sich um die Langlebigkeit von elektronischen Geräten mit dem Recht auf Reparatur kümmert, dann sind das alles Themen, die für uns auch wirklich einen konkreten Vorteil im Alltag haben.
Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben es jetzt noch ein bisschen nochmal verdeutlicht. Unbedingt, man sollte wählen gehen. Natürlich auch gilt es, die Demokratie zu stärken. Und es gilt eben auch, Entsprechendes zum Ausdruck zu bringen durch eine höhere Wahlbeteiligung, als sie denn vielleicht in den letzten Wahlen, vor 5 Jahren war, hat.
Ganz genau.
Ja, gut. Ich glaube, wir sind demnächst durch. Wir sagen nochmal ganz kurz, Kathi, Informationsmaterial gibt's bei euch zum Abholen, gibt's bei Europe Direct. Wo kann man, oder natürlich auch übers Internet, wo kann man gegebenenfalls euch erreichen, dich erreichen, wenn man noch Fragen hat oder in irgendeiner Weise, was wissen möchte?
Genau, also ich glaube, das Einfachste ist einfach bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen. Das ist www.donaubüro.de. Da findet jeder auch meine persönlichen Kontaktdaten. Gerne einfach sich bei uns melden. Und wir helfen immer gern weiter mit Infos und allem, was sonst so gefragt ist.
Kathi, vielen Dank. Das war die Plattform für heute. Thema Europawahl. Heute die Plattform. Mein Name ist Michael Trost, in der Moderation. Du warst, wir sagen mal den Namen.
Kathi Lauhöfer.
Und wir sagen vielen Dank. Das war's dann für heute. Tschüss, bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf FreeFM.